Wir haben eben gesungen, Vater, unser Vater, alle Ehre deinem Namen. Und darum geht es heute auch. Es geht nämlich um das dritte Gebot in 2. Mose 20, Vers 7. Es ist das letzte Gebot, das allein auf Gott bezogen ist. Und da heißt es, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Ich fand das ganz klasse, das Lied eben war eigentlich schon die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich möglich, um den Missbrauch zu verhindern? Genau das, dass man ihn ehrt, unseren Gott. Aber dazu muss man auch wissen, wer unser Gott ist. Der Zusatz, der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, das ist ähnlich wie beim zweiten Gebot eine Mahnung, die uns sagt, wie ernst es Gott mit diesem Gebot ist. Und dabei ist der Name des Herrn hier wörtlich der Name Jahwe. Und das ist immer mehr als ein Begriff. Und der Missbrauch seines Namens hat sehr viel mit dem richtigen oder mit dem falschen Verständnis von Gott zu tun oder auch mit einer guten oder schlechten Beziehung zu ihm. Der Umgang mit dem oder mit den Namen Gottes wird deshalb auch im Neuen Testament thematisiert, also auch im weitesten Sinne das dritte Gebot. Es zieht sich durch die ganze Bibel und ich habe dazu mal einen Text von Paulus ausgewählt, bei dem man den Bezug erst am Ende entdeckt. Und ich werde auf diesen Text auch schwerpunktmäßig erst am Ende meiner Predigt noch mal intensiver eingehen. Er steht im 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 15 bis 19. Ich habe im Gegensatz zur Ankündigung den Text noch mal ein bisschen eingegrenzt, aber ich ermutige euch, ihn zu Hause noch mal am Stück zu lesen, am besten den ganzen 2. Timotheusbrief, aber vor allem das ganze 2. Kapitel ist hilfreich, um zu verstehen, um was es Paulus hier geht. Er schreibt seinem Freund Timotheus, bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen als ein angesehener und untadeliger Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht vertritt. Halte dich fern von ungeistlichem, losem Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. Paulus schreibt das hier an Timotheus aus seiner zweiten, deutlich härteren Gefangenschaft in Rom. Da sitzt er ziemlich verlassen da im Knast und er sitzt dort auch wegen Jesus. Im Namen seines Herrn muss er dort im Gefängnis sitzen. Und Paulus schreibt diesen letzten von ihm überlieferten Brief nach einem sehr harten Verhör und auch der entsprechenden Verurteilung durch die römische Justiz. Sein Bürgerrecht, auf das er vorher immer so viel Wert gelegt hat, sein römisches Bürgerrecht ist auf einmal gar nicht mehr viel wert. Dafür ist sein himmlisches Bürgerrecht umso wertvoller. Und Paulus rechnet in dieser Situation sogar damit, dass er bald hingerichtet wird. Und er ist bereit, sogar darin seinem Herrn zu folgen. Bestimmt erinnert sich Paulus in dieser Situation in Rom an das, was Jesus mal ganz am Anfang seiner Karriere als Apostel durch Hananias zu ihm gesagt hat und ihm ausrichten ließ. Da sagte Hananias im Auftrag Jesu zu ihm, ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Er, Paulus, der die Christen verfolgt hatte, muss jetzt selbst bereit sein, um des Namens Jesu willen zu leiden. Und das heißt, seine Botschaft auch dann zu verkündigen, wenn es ihm an den Kragen geht. Das ist Teil seiner Mission und das zieht sich durch sein ganzes Leben durch, dass er selbst im Gefängnis noch seinen Gott gelobt hat und Jesus verkündigt hat. Und so kompromisslos gibt er das auch an Timotheus weiter. Der soll sich auch durch nichts beirren lassen und bereit sein, als Zeuge Jesu auch schwerste Lasten zu ertragen. Man spürt diesem Brief ab, dass sich Paulus nach seinem Freund sehnt, sein Freund und Schüler Timotheus. Und wie gut, dass er ihm noch diesen Brief geschrieben hat. Der ist auch für uns sehr wertvoll. Paulus hofft ja trotz seiner brenzligen Lage sehr, dass Timotheus ihn vielleicht noch mal besuchen kommt, bevor der Winter einbricht. Und im Winter war das so, dass man dann keine Schiffsreise mehr machen konnte wegen der schweren Stürme auf dem Mittelmeer. Und Paulus hofft, dass er ihn noch mal besuchen kommt, bevor er vielleicht nicht mehr lebt. Aber viel wichtiger ist es Paulus, als seine eigene Lage zu schildern, dass er Timotheus durch seinen Brief ermutigen will, und zwar gegen alle Widerstände weiter so zu leben, wie es dem Namen Jesu entspricht. Das haben andere in der Gemeinde offensichtlich nicht mehr getan. Und darunter leidet Timotheus sehr und übrigens auch die Gemeinde, in der Timotheus gerade ist. Er wurde zwar nicht so verfolgt wie Paulus und er sitzt auch nicht ein, aber er hat wohl in einer der kleinasiatischen Gemeinden, in der er sich wahrscheinlich gerade aufhält, mit sehr schweren inhaltlichen Angriffen aufs Evangelium zu tun. Da gibt es Menschen, die zwar den Namen des Herrn nennen und in seinem Namen auftreten, die aber gleichzeitig durch geistliche Unwahrheiten Verwirrung stiften. Und damit sind wir bei der Frage des Missbrauchs des Namens Gottes. Gottes Name wurde hier in dieser Gemeinde durch ungeistliches, loses Geschwätz, so drückt sich Paulus hier aus, und noch schlimmer durch die Unwahrheit über Jesus missbraucht. Und der Vers 19 schließt das alles mit ein. Wer den Namen des Herrn nennt, der Name des Herrn, was bedeutet das? Paulus meint hier den Namen Jesus. Das sehen wir auch bei der Eröffnung seines Briefes, wo er von Christus Jesus, unserem Herrn, spricht. Sein Name, Jesu Name, der Name des Auferstandenen, ist unzertrennlich verbunden mit dem Namen des lebendigen Gottes, des Vaters. Und der Name Jesu steht im Neuen Testament nie als Konkurrenz neben dem Namen Gottes, sondern man könnte sagen, Jesus ist geradezu ein Name Gottes. Weil Jesus als Sohn des Vaters ganz eindeutig eine Person des dreieinigen Gottes ist. Jesus ist im Wesen eins mit dem Vater, so hat es Johannes mal bezeugt. Und deswegen ist anstelle Gottes die Nennung des Namens Jesu nie ein Missbrauch des Namens Gottes, sondern es ist ein Name zur Ehre Gottes. Man könnte auch sagen, im neutestamentlichen Zusammenhang ist Vater, Sohn und Heiliger Geist sind eigentlich nichts anderes als legitime Variationen des Namens Gottes, weil alle drei sagen die Wahrheit über ihn aus. Und in diesen Namen der drei göttlichen Personen, da zeigt sich Gott, auch wie er ist. Der Name Jesus und die Bezeichnungen Vater, Sohn und Heiliger Geist verkörpern nämlich Gottes vollkommenes Wesen. Das fasst Jesus selbst so auf, als er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Oder wenn er im Taufbefehl ausdrücklich die Dreieinigkeit Gottes betont, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Dreieinigkeit hat also nicht die Kirche oder irgendwelche schlauen Theologen erfunden, sondern Jesus hat sie schon gelehrt. Und deswegen dürfen wir auch unsere Gottesdienste, wir haben das heute Morgen auch getan, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes feiern. Das ist der Name Gottes im Neuen Testament. Wir kennen ja auch vom Alten Testament her noch einige weitere Namen Gottes. Gerade als wir über Mose gesprochen haben, da haben wir vom Namen Jahwe gesprochen, der Gott, der für mich da ist. Oder es gibt noch den Namen Adonai, der Herr meines Lebens. Eigentlich liegt hier die Betonung auf mein Herr. oder Elohim, der starke Gott, El Shaddai, wir haben das im BU übrigens mal durchgenommen, El Shaddai, der allmächtige Gott, und auch Zebaoth, der Herr der himmlischen Heerschar. Alle diese Namen drücken aus, wer Gott wirklich ist. Aber den schönsten seiner Namen, den legt Gott mit Jesus im Neuen Testament fest. Und der Name Jesus bedeutet, Gott ist Rettung und Hilfe. Durch ihn versöhnt und erlöst er uns. Das alles bedeutet der Name Jesus. Und der Name und ganz besonders Gottes Name steht in der Bibel immer für die Person selbst. Wer sich also auf den Namen Gottes oder Jesu beruft, der unterschreibt eigentlich mit der Nennung seines Namens, dass er auch im Sinne Gottes und Jesu handelt. Und genau das meint Paulus, wenn er davon spricht, wer den Namen des Herrn nennt. Wer den Namen des Herrn nennt, der geht damit auch eine Verpflichtung ein. Und es gibt mindestens drei Formen des Missbrauchs des Namens Gottes und auch des Namens Jesu, wobei vor allem die letzte Variante von Paulus hier in seinem Brief an Timotheus angesprochen wird. Die erste Form des Missbrauchs, den Namen Gottes unbedacht verwenden. Wahrscheinlich ist es das, was uns als erstes einfällt, wenn wir ans dritte Gebot denken. Wenn wir den Namen Gottes nicht ernst genug nehmen. Ich will dazu jetzt nicht viel sagen, weil man als Christ mit ein bisschen Gespür dafür eigentlich genau merkt und sehr schnell auch spürt, wo das der Fall ist. Ich merke das immer wieder in manchen Comedy-Sendungen, wo über Jesus und über Gott abgelästert wird. Oder in der Werbung taucht es manchmal auf. Ist ja klar, dass wir da als Christen nicht mitmachen. Und wir müssen auch nicht jeden doofen Witz gut finden. Es ist auch wichtig, dass wir da mal unsere Meinung sagen. Wir können ja schließlich auch Leserbriefe und Zuschauerbriefe schreiben. Das ist eine wichtige Möglichkeit, um sich da auch mal einzumischen. Ich halte es übrigens ganz unabhängig von dem Glauben, um den es geht, auch für sehr dumm und unnötig provokant und respektlos, wenn jetzt, so wie gerade in Frankreich, das Recht auf Gotteslästerung, auf Blasphemie regelrecht eingefordert wird. Da habe ich mich gefragt, haben wir wirklich keine bessere Antwort für Muslime gegen den Islamismus, als über Gott zu lästern? Ich bin mir aber auch sicher, dass unser Gott nichts von seiner Majestät einbüßt, wenn irgendwelche Leute meinen, sie müssten schlechte Witze über ihn reißen. Über den Gott, von dem sie keine Ahnung haben. Und Jesus zeigt uns dazu, wie wir am besten mit Spott und mit Lästerungen umgehen sollten, vor allen Dingen, wenn er uns selbst trifft. Was hat Jesus gemacht, wenn er verspottet wurde? Er hat geschwiegen. Er hat einfach geschwiegen. Er hat so lange geschwiegen, zum Beispiel so lange, bis Pilatus feststellen musste, seht, welch ein Mensch. Also in diesem Schweigen hat er die Majestät Gottes gezeigt. Wer dummes Geschwätz zu ernst nimmt, der ehrt damit bloß die Dummheit. Und wenn in unserem Beisein blöde Sprüche über Jesus gemacht werden, dann gibt es vielleicht auch manchmal noch eine andere Möglichkeit. Wir können schweigen, aber ich bin auch überzeugt, dass uns der Heilige Geist da eine gute Portion Schlagfertigkeit schenken kann. Und dann können wir vielleicht sogar den Spieß umdrehen und aus doofen Sprüchen werden auf einmal Anknüpfungspunkte, um ganz sehr, sehr gute Gespräche über unseren Glauben zu führen. Ich denke, uns ist auch klar im Zusammenhang mit dem Missbrauch des Namens Gottes, dass wir seinen Namen nicht als Schimpfwort verwenden sollten oder als Fluch, auch nicht im Affekt. Und wenn uns das passiert, wenn mir das vielleicht passiert, dann muss mir das wehtun. Dann sollte ich ihn um Vergebung bitten. Ich finde, das ist sozusagen die primitivste Form, das dritte Gebot zu brechen. Und was wird da nicht alles gedankenlos aufgesagt und rumgeflucht? Ja? Also gerade in Süddeutschland, da ist es teilweise so schlimm. Ja? Also ich will die gar nicht alle aufzählen, aber das geht hin bis zur Selbstverfluchung, ja, dass Leute mal so nebenbei sagen, Gott verdamm mich. Ja, was soll das? Oder noch Schlimmeres. Ich hoffe, dass das nicht unser Ding ist. Aber wenn es um Redewendungen geht, dann ist es schon ein bisschen schwieriger. Da hat man sich manches einfach zur Angewohnheit gemacht. Und dann nehmen wir schon mal ganz unbedacht den Namen Gottes in den Mund und sagen, ach Gott oder o Herr oder ach Gottchen, o je, das hört man auch recht oft. Das sind so die Klassiker, bei denen man sich gewöhnlich nichts denkt. Sollte man aber. Also gerade das letzte, o je, das bedeutet o Jesus. Und bevor ich das einfach so daher sage, kann ich es mir vielleicht angewöhnen, wenn es mir schon rausrutscht, dass ich es dann gleich zu einem ordentlichen Gebet mache. Ich spreche, o Jesus, und dann bitte ich ihn, dass er mir die Geduld schenkt und auch die Nerven, statt genervt seinen Namen zu nennen. Gottes Name ist zu heilig, als dass ich ihn einfach gedankenlos daher sage. Auch wenn ich vielleicht nicht drüber nachdenke, ist das meinem heiligen Gott gegenüber trotzdem respektlos. Und daran will ich mich als Christ gar nicht erst gewöhnen. Die zweite Form des Missbrauchs mit dem Namen Gottes, die eigene Macht stärken wollen. Es ist sehr beliebt, dass man der eigenen Autorität mit Gottes Hilfe auf die Sprünge helfen will. Und das kann auch ein Missbrauch seines Namens sein. Zum Beispiel, wenn Eltern ihren Kindern mit Gottes Strafe drohen, um ihren Erziehungsmethoden ein bisschen mehr Nachdruck zu verleihen. Oder wenn dann Kinder eingeschüchtert werden und man sagt, Gott weiß genau, was du mir nicht sagen willst. Das ist gar nicht so unüblich. Aber noch viel schlimmer ist es, wenn Politiker Gott vor den Karren ihrer Macht spannen wollen. Die krassesten Beispiele aus der Kirchengeschichte sind euch bekannt. Ja, die Kreuzzüge, das waren Eroberungskriege im Namen Gottes. Oder die Inquisition, das war Verrat und Folter, grausame Hinrichtungen im Namen Gottes. Das ging teilweise so weit, dass die Leute gedacht haben, je grausamer sie die Leute umbringen, desto höher ist die Ehre für Gott. Völlig pervertiert, auch was Gott zu so einer Folter sagt. Niemand hat sich da wirklich Gedanken gemacht, sondern sie waren komplett verrannt in ihrem Fanatismus. Oder die deutschen Christen, Nazi-Ideologie und Rassismus im Namen Gottes. Auf einer Postkarte, die zu Beginn des Ersten Weltkriegs rumging unter den Soldaten, die sollte so ein bisschen die Kampfmoral heben, da war der betende Kaiser abgebildet und dazu war ein Gebet von Harry Scheff abgedruckt, das man dem Kaiser hier sozusagen in den Mund gelegt hat. Vater im Himmel, Lenker der Sonnen, Zeuge für mich, der in Demut dir naht. Ich nicht habe den Kampf begonnen, ich nicht streute die blutige Saat, doch von Feinden und Neidern umgeben, rief ich mein Volk zu eiserner Wehr, lass deinen Geist unsere Waffen umschweben, uns sei der Sieg und dir sei die Ehr. Sowas war üblich. Ja, oder auch sehr beliebt in Deutschland des deutschen Wehrmanns Vater Unser. In einem Kommentar heißt es hier zur inneren Aufrüstung der Heimatfront. Und da heißt es, im Schützengraben knie ich hier, umbrüllt von grausgen Schlachtgetümmel. Allmächtiger bleib du bei mir, du unser Vater in dem Himmel. In deinem Namen zog das Schwert mein Kaiser. Gib, dass in dieser blut'gen Not uns nicht verschling der Feind der Böse. Doch muss es sein, ein Heldentod von allem Übel uns erlöse. Amen. Das hat man den Soldaten in die Hand gedrückt. Da wird Gottes Name missbraucht, um Soldaten zum Heldentod zu animieren. Und ich halte das für sehr fragwürdig. Ich will mich nicht erheben über die Leute, die im Krieg kämpfen müssen und gekämpft haben und Gott wirklich um seine Hilfe gebeten haben, wie sie da irgendwie rauskamen. Aber das hier ist ganz bewusster Missbrauch des Namens Gottes, um Leute zu ermutigen, für ein politisches Ziel zu sterben. Das soll an der Stelle mal genügen. Die dritte Form des Missbrauchs: Gottes Namen mit dem eigenen Leben Unehre machen. Das spricht Paulus vor allem in seinem Brief an Timotheus an. Und da, glaube ich, sind wir als Christen wohl am stärksten gefährdet. Wer Gottes Namen ganz selbstverständlich nennt und bezeugt, wer bezeugt, dass er zu Jesus gehört, der will doch, dass man ihm die Gotteskindschaft auch abspürt. Und Missbrauch in diesem Sinne ist es, sich den Namen Gottes auf die Fahne zu schreiben und dann doch sein eigenes Ding zu machen. Paulus denkt hier gar nicht so an die großen Fehlentwicklungen in der Christenheit, sondern er meint hier ganz konkret zwei Gemeindeglieder, die Timotheus zu schaffen machen. Der eine heißt Hymenäus und der andere Philetus. Die zwei stehen so ein bisschen für die falschen 50er. Sie verbreiten Unwahrheiten, die aber ganz fromm daherkommen. Unwahrheiten über Jesus, mit denen verwirren sie die Leute und tun ihnen letztlich auch Unrecht. Sie tun so, als ob sie zu Jesus gehören, aber so schreibt Paulus, der Herr kennt die Seinen und es lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn nennt. So gesehen missbrauchen Hymenäus und Philetus den Namen Jesu, indem sie in seinem Namen das Falsche über ihn lehren. Hier zum Beispiel mit der These, dass die Auferstehung der Toten schon längst stattgefunden hätte. Das kommt mir merkwürdig vertraut vor, weil in der heutigen liberalen Theologie wird auch sehr gerne behauptet, dass die Auferstehung jetzt und hier stattfindet, als geistliche Gesinnungsänderung sozusagen. Eine Auferstehung, die ständig passiert. Und die Auferstehung des Körpers und übrigens auch die leibliche Auferstehung Jesu, die hätte eigentlich gar keine Bedeutung. Das ist ein überholtes Auferstehungsverständnis, so glauben manche Theologen. Aber nein, er ist wahrhaftig auferstanden und nicht nur in unserem Kopf. Natürlich lebt Jesus in uns und verändert uns als Menschen, aber er ist wirklich auferstanden und das macht unsere Hoffnung aus. Und wer das bestreitet und die Auferstehung nur auf eine innere Gesinnung reduziert, der macht Gottes Namen Unehre. Die Unwahrheit im Namen Gottes zu verbreiten, verletzt also nicht nur das 9. Gebot, du sollst nicht lügen, sondern auch das 3. Die Unwahrheit im Namen Gottes zu sagen, ist ein Missbrauch seines Namens. Viel gravierender als ein flüchtiges Ach Gott. Und deswegen geht Gott übrigens auch so hart mit falschen Propheten ins Gericht, die in seinem Namen etwas Falsches sagen. Das ist Missbrauch seines Namens. Die Folge von diesem Missbrauch, die sehen wir hier auch in der Gemeinde, in der Timotheus ist, ein ungöttliches Wesen ist die Folge. Was für ein konkretes Verhalten Paulus da im Blick hat, schreibt er nicht, aber jedenfalls wurden einige mit hineingezogen, einige wurden von dieser theologischen Verwirrung erfasst und die geistliche Einheit in der Gemeinde begann zu bröckeln. Es ist wie bei einem tödlichen Krebsgeschwür, sagt Paulus, nutzloser Streit um Worte, ungeistliches Geschwätz und das Abirren von der Wahrheit. Und dieses ganze Missbrauchspaket zerstört den Glauben an Jesus, den Auferstandenen. Das geistliche Miteinander geht dadurch den Bach runter. Und auch das Verhalten untereinander verändert sich zum Negativen. Streit und Ungerechtigkeit nehmen zu. Das ganze Leben, das angeblich im Namen Jesu geführt wird, wird zur Unwahrheit. Aber es gibt ein dickes Aber, was Paulus hier dem entgegenstellt. Ein Aber, das diese Abwärtsspirale stoppen kann. Aber, so schreibt er, der feste Grund Gottes besteht. Das heißt, es hilft nur die Rückbesinnung auf den festen Grund, den Gott mit Jesus selbst gelegt hat. Im Namen Jesu leben muss heißen, kompromisslos auf seine Botschaft zu bauen. Dazu ermutigt Paulus den Timotheus. Das Wort der Wahrheit wird den Krebs der Glaubenszerstörung stoppen. Und ähnlich wie hier hat es Paulus ja auch mal im ersten Korintherbrief ausgedrückt, einem seiner früheren Briefe, da schreibt er, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und auf diesen festen Grund Gottes, da soll Timotheus drauf stehen bleiben und darauf muss er die verunsicherte Gemeinde wieder stellen. Die Störenfriede, die das verhindern wollen, die müssen gehen. Zum Schluss noch kurz ein Gedanke, was ist das Mittel gegen jeden Missbrauch des Namens Gottes? Das Mittel ist, wie wir es wirklich am Anfang gesungen haben, den Namen Gottes zu ehren. Und zwar nicht nur in Worten, sondern mit dem, was ich lebe. Und wenn ich wissen will, wie ich den Missbrauch des Namens Gottes verhindere, dann muss ich nach dem Gegenteil fragen. Und das ist eben, den Namen Gottes mit meinem Leben zu ehren. Es reicht nicht, den Namen Jesu nur möglichst oft und bei jeder Gelegenheit zu nennen, sondern, und das muss ich mir auch immer wieder selber sagen, sein Name soll mein Lebensprogramm werden. Und das bedeutet, sein Wort zu lieben, weil er das Wort Gottes ist. Die Wahrheit zu lieben, weil er die Wahrheit ist und Gott die Wahrheit liebt. Das bedeutet, sich gegen die Ungerechtigkeit zu stellen, die Paulus hier auch anspricht, so wie sich Jesus gegen die Ungerechtigkeit gestellt hat und uns zur Gerechtigkeit vor Gott verhilft. Ich weiß nicht, wer von euch heute Morgen die Losung und den Lehrtext gelesen hat, aber das passt sehr schön auch zu diesem Gebot. Und es passt sehr schön dazu, was es bedeutet, zu vermeiden, den Namen Gottes zu missbrauchen. Nämlich 2. Timotheus 2, Vers 22, also nur wenige Verse nach unserem Predigtext. Da sagt Paulus, jage der Gerechtigkeit nach, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen oder den Namen des Herrn ehren, aus reinem Herzen. Da sagt er es nochmal ganz deutlich. Sein Name soll über eurem Leben stehen. Sein Name soll über meinem ganzen Leben stehen. Sein Wesen soll sich in meinem Leben widerspiegeln. Dann ist der Missbrauch ausgeschlossen. Amen.